Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Über Tasmanien spannt sich ein makellos blauer Himmel. Der Strand liegt hell und offen da. Die Landschaft ist von fast surrealer Schönheit. Und mittendrin sitzt eine junge Ehefrau und Mutter, die sich fühlt, als sei sie aus ihrem eigenen Leben herausgefallen. Denn hinter der geordneten und idyllisch wirkenden Fassade lauern Apathie und Langeweile, Entfremdung und Aggression. Vor genau 50 Jahren hat Helen Hodgman die Geschichte dieser Frau im Roman Blue Skies erzählt. Im Deutschen heißt das Buch Gleichbleibend schön. Und für uns zum 8. März neu gelesen hat es die Berliner Schriftstellerin und Essayistin Katja Kullmann.
Und zu der sagen wir jetzt Hallo, guten Abend, Katja.
Hallo, guten Abend euch.
Katja, in was für eine Welt geraten wir da eigentlich? Also was ist das vielleicht auch für ein Ton, den Helen Hodgman vom ersten Satz ansetzt?
Es ist im Grunde gleich vom Anfang an eine Art David Lynch-Film. Szene, also diese Vorstadtsiedlung mit Stand 70er Jahre, gepflegte, geputzte Bungalows, die alle ein bisschen zu pastellfarben sind. Der Himmel ist ein bisschen blau, die Palmen ein bisschen zu grün. Und gleich am Anfang lernen wir also unsere Heldin kennen als ganz missmutige, aggressive, missgünstige Person. Die beobachtet nämlich in den ersten Seiten des Romans das Nachbargrundstück ihres Bungalows. Das war lange verwaist, jetzt zieht da eine alleinstehende ältere Frau ein, beginnt den Rasen zu säen und den Garten auf Vordermann zu bringen. Und aus irgendeinem Grund bringt uns das unsere Heldin also wirklich in Rage. Also, und sie sitzt dahinter dem Vorhang und meckert erstmal.
Auf der einen Seite eine alte Frau, auf der anderen Seite eine junge Frau, Ehefrau und Mutter, die sich in ihrem eigenen Leben seltsam fremd fühlt. Wie würdest du diese Erzählerin beschreiben?
Exakt, sie ist ungefähr Anfang 30 und wirklich eine Fehlbesetzung ihres eigenen Lebens, so kommt sie, glaube ich, vor. Wir erfahren irgendwann ihre Vorgeschichte. Sie war eine junge Frau, die in der Stadt so ein bisschen rumeierte, mal dies, mal das machte, verliebte sich in einen jungen Mann, James, wurde relativ schnell schwanger. Dann heiratete man eben und James hat einen tollen Job, der ist dann eben ihr Ehemann geworden und dann zogen sie in diese Vorstadt, wie das eben junge Paare so machten. Und während noch unsere Heldin also dort schwanger war und das Kind austrug, musste sie immer an eine TV-Dokumentation denken von Schildkröten. Und da hat sie eine Schildkröte gesehen im Fernsehen, die, nachdem sie die Eier legte, starb. Die Schildkröte war erschöpft in diesem Sand. Und mehr kommt unsere Heldin sich als solche festgesetzte, als Muttertier quasi vor. Sie beschreibt sehr, fast schon zynisch, ihre Umwelt, ihre Nachbarinnen, die eben alle auch Hausfrauen sind, die sich wie in einem Naturreservat betäuben lassen, wie unsere Heldin sagt, von Frauenzeitschriften, Strickmustern und Inzestgerüchten von Prominenten. Und sie beschreibt ihr gesamtes Festsitzgefühl, diese quälende Langeweile der Häuslichkeit, sehr schön mit einem immer wiederkehrenden Bild, dem 3 Uhr Nachmittagsgefühl. Also während der Gatte noch auf Arbeit in der Stadt ist, guckt unsere Heldin immer wieder auf diese Uhr und es bleibt immer 3 Uhr nachmittags und es gibt nichts zu tun. Und ganz kurz noch, dass sie dabei immer aggressiver wird, zeigt sich an 2 Dingen auch sehr bedenklich. Ihr kleines Kind ist jetzt geboren, die Tochter Angelica, ein Baby. Und an einer Stelle sagt unsere Heldin zum Beispiel, halb sorgend, halb hoffend wartete ich darauf, dass ihr Atem stehen blieb. Also manchmal macht man sich schon Gedanken, ob sie dem Kind was antut. Und eine andere ganz tolle bildhafte Szene gibt es. Sie muss auch ihr Haus aufräumen, sie will nicht nachstehen, kann es aber gar nicht so gut wie die anderen Frauen. Sie stopft einfach alles in die Garage und irgendwann ist die Garage voll, es fängt an zu stinken, die Hunde aus der Nachbarschaft scharwenzeln rum und dann bestellt sie heimlich einen Entrümpelungsservice, der das Zeug wegschafft. Und als erstes fliegen die Hochzeitsgeschenke auf diese Müllhalde. Also wir merken schon im ersten Drittel dieses schlanken, aber sehr reichen Romans, irgendetwas ist mit ihr faul, genau.
Also genau, wir haben jetzt schon gehört, so das durchgehende Gefühl der Langeweile, diese schlummernde Aggression. Aber passiert da auch noch sonst was auf Handlungsebene? Also gibt es da vielleicht sogar wie eine Spannung, die sich vielleicht aufbaut?
Gibt es extrem sogar. Und das ist das große Kunststück auf 200 Seiten. Unsere Heldin schafft es irgendwann, das Kind mindestens dienstags, donnerstags, ihrer Schwiegermutter, der Oma, zu übergeben. Die Oma freut sich, die wird mehr und mehr zur Matriarchin, mischt sich bei dem Kind ein. Unsere Heldin geht derweil fremd, und zwar mit 2 verschiedenen Liebhabern in der Stadt. Einmal haben wir die Männerfigur Ben, so ein Hippie-Typ, kiffend, freier Maler, der mit ihrer früheren alten besten Freundin Gloria verheiratet ist. Also den, mit dem hat sie Sex donnerstags jede Woche mit komischen Kostümspielen. Und dienstags trifft sie einen Typen Jonathan, ein ganz unheimlicher Mensch, der führt ein Restaurant. Dort hat unsere Heldin früher mal gekellnert. Und diese beiden Männer, dieses Geflecht, James kennt wiederum auch Gloria, die mit diesem Ben verheiratet ist. Also es ergibt sich einmal so eine Art Reigen, der sehr spannend ist zwischen, sagen wir mal, jungen Erwachsenen damals in den 70ern, die überlegten, wie wollen wir leben? Das, dieser Satz ist auch, kommt quasi wörtlich vor. Wie machen wir das als Mann und Frau? Sex oder nicht? Familie oder nicht? Das verhandeln die so in so einem komischen Quartett sozusagen. Und dazu kommt ein richtiger kleiner Krimi-Plot. Bei diesem Ben kommt es eines Tages zu einer Drogenrazzia der Polizei. Und dieser Jonathan, dieser Restaurantbesitzer, der verschwindet eines Tages. Und es ging Gerüchte in der Lokalpresse. Er habe so eine Art Sexring mit jungen Mädchen, so Epstein-mäßig gehabt. Krass. Unsere Heldin steckt in all dem drin. Und um es abzurunden, am Ende sterben zwei Leute in diesem Roman. Mhm. Einmal Selbstmordunfall, weiß man nicht. Das andere mal explizit Mord. Unsere Heldin überlebt das alles. So viel will ich verraten. Und das ist also, dieser ungute Krimi-Plot kommt eben auch noch dazu.
Mhm. Ein zentrales Thema ist ja, du hast es vorhin schon erwähnt, die Mutterschaft, die hier nicht als Glückserzählung dargeboten wird, sondern als Krise, als Erschöpfung, als Entfremdung. Wie radikal war das damals in den 70ern und wie liest sich das heute?
Irre radikal war das, glaube ich. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Es sind nur drei Zeilen. Ich weiß, ich soll nicht zitieren, aber die sind einfach so toll. Was unsere Heldin über ihr Babykind Angelika sagt, das ist auf dem Arm der Oma und schreit. Die Originalbeschreibung lautet so. Die Augen hinter den dicken Fleischwülsten verschwunden, die Lippen jämmerlich zuckend wie zwei vorwurfsvoll dunkelrote Nacktschnecken. Ihre Arme rotierten durch die Luft wie fliegende Zervelatwürste. Sie sah aus wie etwas, das man am liebsten zertreten hätte, wenn man nicht wüsste, dass es eine schreckliche Sauerei hinterlassen würde. Also eine richtige Horror-Mom, das muss damals extrem skandalös gewesen sein, 1976. Mhm. Interessant ist es für uns heute natürlich, weil genau 50 Jahre ist dieser Text alt. Ja. Damals brandete die zweite Welle, wie wir heute sagen, des Feminismus auf. Das ist die Alice Schwarzer Generation und auch viele andere, die damals teilweise die gleichen Kämpfe fochten wie Frauen heute. Viel geht es um Körper, Mutterschaft, Care-Arbeit. Und zum anderen damals eben die Hauptschlachtfeld sozusagen, Häuslichkeit, eingesperrt sein in der alten Ehe, mit alten Ehegesetzen, abhängig sein vom Ehemann. Ich finde es deswegen interessant, sich das gerade heute nochmal anzugucken. Zum einen, weil es ja so einen Streit gibt zwischen jüngeren Feministinnen und der älteren Generation, Missverständnisse. Ich finde, es lohnt sich, vor 50 Jahren hinzuschauen, mit was haben die Frauen damals gestruggelt. Das ist ziemlich nah an uns eigentlich doch noch dran. Mhm. Und zum Zweiten, literarisch ganz klar gesagt, finde ich den Text irre toll. Eine sehr kühle, gar nicht fühlende, sondern sehr sarkastische, böse, dunkle Heldin, die sich weigert, selber zu leiden, die aggressiv nach außen wird. Das ist eine radikale Erzählweise. Und ganz kurz noch zur Autorin Helen Hodgman selbst. Die ist vor 4-5 Jahren im Alter von Mitte 70 gestorben. Die hat mal preisgegeben, das war ihr erster Roman, dass sie tatsächlich selbst als sehr junge Mutter unfreiwillig geheiratet hat. Das ist also nah an ihrer Geschichte dran. Aber was sie anders macht als viele feministische Autorinnen heute, sie schreibt eben kein autofiktionales Bekenntnisbuch, sondern ich hatte, als sie noch lebte, einmal einen E-Mail-Kontakt mit ihr. Und da sagte sie den ganz tollen Satz, dieser Roman sei sicher feministisch orientiert, aber kein feministisches Buch. Und sie sagte wörtlich, dazu ist mir die Sprache zu wichtig. Ich würde nie einen guten Satz zugunsten eines politischen Arguments opfern. Mhm. Und das finde ich als literarischen Maßstab extrem toll, auch politisch zu schreiben oder feministisch, aber eben nicht aktivistisch und die Romanfiguren solche Deklamationen in den Mund zu legen, sondern Hodgman ist es auf eine gewisserweise literarisch freiere Art, vielleicht vor 50 Jahren gelungen, sehr radikalen Blick auf patriarchale Verhältnisse zu werfen, ohne aber sozusagen zu erklären, sondern sie traut sich, ihre Heldin viel eigenwilliger sein zu lassen, als dass die alle Parolen so drauf hat. Und das finde ich eigentlich in der Wirkung heute fast erfrischender, nachdem wir alle, mich inklusive, vielleicht zu viele Bekenntnisbücher geschrieben haben, ist diese Art Literatur anzugehen doch sehr erfrischend für mich.
Große Anerkennung, großes Lob der Berliner Schriftstellerin und Essayistin Katja Kuhlmann für den Roman Blue Skies. Auf Deutsch gleichbleibend schön von Helen Hodgman. 1976 ist der Band im Original erschienen, in der deutschen Übersetzung zuletzt 2012 im Knaus Verlag, aus dem Englischen übersetzt von Anne Rademacher. Das Buch hat 192 Seiten, ist gerade nur antiquarisch zu finden, aber ich glaube, nach diesem Lob, wenn uns jemand zugehört hat, wird das bald wieder verlegt sein. Vielen Dank, Katja, für diese Empfehlung.
Danke euch für das Interesse an diesem tollen Buch. Tschüss.
Tschüss, schönen Tschüss. Abend, bye bye.
Euch auch, ciao.